Pitlane Crew, der F1 Podcast. Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge unseres Podcasts Pitlane Crew. Mit mir dabei ist meine Co-Moderatorin, die Rebecca.
Hallo zusammen.
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir jetzt etwas länger offline. Aber mit Beginn der neuen Formel-1-Saison haben wir uns dazu entschlossen, wieder mit unserem Podcast durchzustarten. Das Konzept wird sich zukünftig aber ein bisschen verändern. Wir haben ja die ganze Zeit Rennanalysen für euch gemacht und haben wirklich geschaut, dass wir nach jedem Rennen eine Folge hochladen. Das ist für uns zeitlich ein bisschen schwierig, da wir doch alle beruflich und auch privat sehr stark eingebunden sind. Und wir auch einfach keine Formel-1-Experten sind und wir nicht so tief den Einblick haben, dass wir jetzt irgendwelche Teaminterna mitbekommen. Dafür sind wir einfach zu wenig vernetzt. Wir sind keine Journalisten, wir sind einfach nur Formel-1-Fans. Und von daher wäre es einfach unser Wunsch, dass wir zukünftig in unregelmäßigen Abständen, aber schon mindestens einmal pro Monat, eine neue Folge für euch rausbringen und das Ganze eher, als Formel-1-Talk unter Freunden anzusehen ist. Also wir werden uns nicht ganz strikt an das Renngeschehen halten. Wir werden euch einfach mitnehmen über aktuelle Geschehnisse im Paddock, natürlich auch Renngeschehen, aber wir werden keine direkten Analysen mehr machen. Wir hoffen, dass euch das neue Konzept trotzdem gefallen wird und ich würde sagen, wir starten dann mit der neuen Folge. Habt viel Spaß!
Wie Dani gerade meinte, ist ja jetzt die Formel-1-Saison wieder gestartet und ich würde sagen, die hat auch direkt mit einem richtigen Feuerwerkrennen gestartet, war ja jetzt letztes Wochenende in Australien und ich glaube, jeder, der vielleicht ein bisschen Formel-1 müde war, hat jetzt auf jeden Fall wieder sein Feuer für den Sport gefangen und ist wieder neu entfacht, weil das Rennen hatte ja alles zu bieten, von Wookies über Regen, über Streitigkeiten am Funk bis hin zu Crashs. Also wer das Rennen nicht interessant fand, glaube ich, hat den Sport nicht verstanden.
Aber viel interessanter war es ja eigentlich schon vor Beginn des ersten offiziellen Rennens. Dieser Event, der in London stattgefunden hat, zur Präsentation der neuen Autos. Es ist ja ein völlig neues Konzept. Früher war es ja so, dass die Teams das für sich ausgemacht haben, die Autos vorzustellen, sei es jetzt über eine Online-Präsentation oder ein Live-Event. Und seit diesem Jahr ist es wirklich eine komplette Show, die von der Formel 1 selbst organisiert wurde. Ich persönlich habe es live geschaut. Du auch, Rebecca?
Nur so halb, weil ich war tatsächlich, musste ich am 19. morgens nach London geflogen für eine Hochzeit und der Flieger ging um 7 Uhr, deswegen war ich dann abends um 8 oder 9, wann das war, nicht mehr so ganz unter den Lebenden. Deswegen, ich habe es mir hinterher aber im Nachhinein im Real Life angeschaut.
Shame on you. Nein, Quatsch. Ich habe auch tatsächlich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe noch ein, zwei Tage vorher, hatte ich es mir irgendwie notiert, da ist ja was, und habe es dann aber auch total vergessen. Aber war zum Glück über den Sky Receiver online, habe gesehen, ach scheiße, es hat gerade angefangen. Ich glaube, ich habe auch wirklich nur den Launch vom Sauber verpasst. Den Rest konnte ich dann doch live sehen. Ja, es waren interessante Vorstellungen. Einige waren ein bisschen cringe, fand ich, andere wiederum echt gut. Hast du das auch so empfunden oder bin wieder nur ich die Meckertante hier?
Also ich fand generell eigentlich den ganzen Aufbau schon schwierig, weil wenn ich daran zurückdenke, als sie dieses Event angekündigt haben, hieß es ja ganz groß hier, alle Teams stellen da exklusiv ihre Autos vor. Und dann hat sich das ja so langsam hinauskristallisiert, dass es gar nicht um die Autos an sich geht, sondern nur um die Lackierungen, wo ich dann schon dachte, ja gut, dass man dafür jetzt nicht 150 Pfund an Ticket ausgegeben hat. Das Event an sich, ich fand schade, dass du Sauber verpasst hast. Das fand ich nämlich fast mit einer der besten Vorstellungen. Aber ja, ich stimme dir komplett zu. Also manche waren total drüber. Ich fand generell die Inszenierung, ich habe mir hinterher auch ein paar YouTube-Videos von Leuten, die vor Ort waren, angeguckt. Ich glaube, vor Ort war es noch mal cooler als im Fernsehen. Insgesamt fand ich es schon cool, weil auch jedes Team ja was Eigenes gemacht hat. Aber zum Beispiel Alpin mit dieser komischen DJ-Einlage, wo irgendwie alle so waren, ja, ist er jetzt auch langsam mal fertig. Das war schon Fremdscham auf einem neuen Level dann doch.
Stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand auch Aston Martin ganz komisch mit diesen, ach, was war das? Fast schon so ein Filmchen. Ja.
Ich fand zum Beispiel aber bei Aston Martin, die haben wenigstens ihr James Bond-Ding irgendwie durchgezogen. Das war ja alles so James Bond-Thema. Ich war zum Beispiel von Red Bull mega enttäuscht. Normalerweise ist ja Red Bull als Marke so der, ja, eigentlich die Nummer eins in Sachen Marketing und Show und so. Und deren Show fand ich so ein bisschen mit diesen komischen Tänzern. Dann Max Verstappen, den man angemerkt hat, der hatte 0,0% Bock auf den ganzen Mist. Dann noch ein Horner am Anfang, der erstmal von allen ausgebuht wurde. Also fand ich den Auftritt von denen auch wirklich schlimm.
Völlig zu Recht, muss man dazu sagen, ne?
Ja, genau wie die
Christian Horner.
FIA.
Ja, also der Event ganz nett. Ich hätte das Geld auch niemals ausgegeben, um es mir anzuschauen. Ich finde, es schlägt halt alles so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Es ist so für mich persönlich auf diesem Las Vegas-Level. Ich hoffe, wir behalten auch noch einiges an Tradition in der Formel 1 bei, weil wenn jetzt wirklich alles auf dieses, ach ja, extrem gekünstelte, aufgebauschte hinausläuft, dann fände ich das schon sehr schade.
Ja, es ist halt teilweise, also Show ist ja schön und gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt mittlerweile der Sport in den Hintergrund rückt und die Show in den Vordergrund. Und das fände ich auch schade, wenn der Trend weitergehen würde.
Empfinde ich leider genauso. Und auch das neue, ja, der neue Abspann, oder wie man es nennt, das Intro, genau, das neue Intro. Also, ich bekomme immer mehr GZSZ-Vibes. Das wird irgendwie von Jahr zu
Ja.
Jahr
Hast du dir auf
schlimmer.
YouTube das Behind the Scenes dazu angeschaut? Das kam, glaube ich, gestern oder heute raus.
Nee, tatsächlich habe ich das gar nicht mitbekommen.
Also, das war auch schon lustig, weil ich dachte so, die haben alle so viel Posen gemacht und am Ende stand eigentlich ja jeder nur da und hat so ein bisschen in die Kamera geguckt. Der Einzige, der ja, ich sag mal, wirklich was gemacht hat, war ja Russell mit seiner T-Pose da. Aber irgendwie, die hatten einen ganzen Mediatag für das, wo ich dann dachte so, okay, irgendwie hätte da auch mehr bei rumkommen können.
Ja, also mir gefällt das Intro dieses Jahr auch nicht so wirklich. Aber gut, das ist halt die Formel 1 im Jahre 2025.
Die Chancen stehen ja hoch, dass das eh noch mal neu geschnitten wird, wenn irgendein Fahrer ausgetauscht wird.
Gib mal einen Tipp ab, wer fliegt als erstes raus?
Ja, also wenn man nach allen Gerüchten geht, dann du hin. Und in diesem YouTube-Video, weißt du, wer gefühlt mehr Sendezeit in diesem YouTube-Video hatte als alle Rookies zusammen? Colapinto. Weil die
Echt jetzt?
Reserve-Fahrer waren auch da, weil die ja auch immer einen Clip machen, halt, falls sie mal einspringen müssen, damit die das einfach reinschneiden können. Und der hatte so viel Screentime irgendwie, also viel mehr als ein Bärmen hat man einmal ganz kurz zum Beispiel nur gesehen. Also das, ich weiß nicht, ob die F1 da schon irgendwie so kleine Hints geben will, wen sie gerne da im Auto hätten.
Also mich würde es tatsächlich auch wundern, wenn das Intro am Ende der Saison noch genau das gleiche ist wie jetzt. Dafür haben wir auch momentan einfach zu viele Rookies drin, bei denen man gar nicht weiß, funktioniert es nicht.
Ja, wobei ich es
Es
bei
bleibt.
Duhin halt wirklich unfair eigentlich finde, wie er in die Saison gestartet ist. Also mit diesem quasi ja schon mit dem Finger auf dem Schleudersitz. Also das kann ja eigentlich fast nicht gut gehen, wenn er von Anfang an so einen Druck im Nacken hat. Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das einfach der Situation geschuldet ist, weil Alpine, ich könnte mir vorstellen, dass Doohan gar nicht der Wunschkandidat von Alpine war, von Anfang an nicht. Die wollten ja jetzt, wie man es auch bei Drive to Survive mitbekommen hat, können wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, wollte ja der Briatore eigentlich den Sainz verpflichten, aber Sainz hat da keinen Bock auf Alpine gehabt, was ich auch nachvollziehen kann. Ich hätte da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf, wenn ich andere Optionen hätte. Auf jeden Fall. Ja gut, wer blieb dann? Mick Schumacher oder der Doohan? Also vermutlich beides nicht die Top-Personalie, die Alpine haben wollte. Dann mussten sie natürlich irgendeinen signen. Im Endeffekt ist es dann Doohan geworden. Und nachdem die Unterschrift auf dem Vertrag schon getrocknet war, kam ja dann der Colapinto relativ unverhofft zu seinem Gastauftritt bei Williams und hat echt gut performt. Aber du kannst ja einfach den Duhenner nicht direkt rausschmeißen, ohne ihm nicht mal die Chance gegeben zu haben. Also ich glaube tatsächlich, wäre der Sargent schon eher gegen den Colapinto ausgetauscht worden, dann hätten die vielleicht direkt Colapinto verpflichtet und gar nicht den Duhan. Also ich glaube, dass Alpine da momentan einfach echt so ein bisschen, ja, zwischen den Stühlen steht.
Ich hoffe, sie sind aber wenigstens so fair und tauschen ihn dann nicht einfach um des Tauschens Willens aus, sage ich mal. Also ich glaube, ich hoffe, dass wenn er jetzt wirklich gut abliefert, okay, das erste Rennen war jetzt nicht so der Burner, aber wenn das in den nächsten Rennen vielleicht besser läuft, dass sie ihm dann auch eine faire Chance geben und nicht einfach aus Prinzip dann rauskicken.
Ja, ich weiß nicht, mit dem Priatore im Hintergrund. Naja, wir werden es sehen.
Ich muss ja sagen, ich bin kein großer Fan von dem, ne? Also auch bei Drive
to Survive.
Ich finde den so unsympathisch. Das ist wirklich schrecklich.
Ich mag den auch gar nicht. Aber wer mir tatsächlich wieder die meisten unsympathischen Vibes abgeliefert hat, und das wird auch gefühlt von Jahr zu Jahr schlimmer, es ist einfach Christian Horner. Ich ertrag den einfach nicht mehr bei Drive to Survive.
Ich finde es auch verrückt, jetzt wo Steiner weg ist, obwohl er ja immer noch aufgetaucht ist. Aber Horner hat ja so verrückt viel Zeit in dieser Serie gekriegt einfach. Also egal in welcher Folge, um was es ging, Horner war irgendwie dabei. Also ich dachte so, habt ihr keinen anderen interviewen können. Also
der hat auch zu allem eine Meinung gehabt. Also egal was dort war, Dinge, die ihn auch gar nicht betroffen haben, nicht mal im Ansatz, hat er eine Meinung dazu gehabt. Und mich hat es unglaublich genervt. Die ganze Person und dieses ständige Meinungsbilden über Dinge, die ihn eigentlich nichts anzugehen haben. Ja, nee, bin kein Fan von ihm.
Ja, ich weiß auch nicht, ob der jetzt irgendwie Netflix gesagt hat, so ja, stellt mich mal gut da, damit ich meinen Namen wieder reinwaschen kann. Irgendwie hatte ich da zwischendrin auch das Gefühl, dass sie ihn deswegen auch irgendwie noch mal mehr auf dem Schirm hatten, um zu zeigen, ja, guck mal, das ist doch eigentlich ein ganz netter. Aber ich finde auch, dass es eher nach hinten losgegangen ist. Es hat mich irgendwann genervt, die ganze Zeit seine Fratze zu sehen.
Also ich glaube auch, dass der sich damit letztendlich keinen Gefallen getan hat.
Also ich bin mal gespannt. Also wenn es nach mir gehen würde, hätte es ja bei Red Bull schon lange mal ein paar Änderungen in der Riege der Chefs da gegeben. Auch ein Helmut Marko jetzt auch gerade auch nach diesem Wochenende wieder. Manchmal sollen die Leute dann vielleicht ihren Job auch mal an den Nagel hängen, wenn es reicht.
Da gebe ich dir völlig recht. Apropos Helmut Marko, hast du das aktuelle Lollipop-Man-Video schon gesehen?
Nee, reden die da auch über den oder?
Ich fand's mega witzig. Also, liebe Zuhörer, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut's euch bitte unbedingt an. Lollipop Man Comics. Die haben auch einen YouTube-Channel, da sind dann die Extended Versions drauf. Ja, da ging es auch irgendwie darum, dass die ganzen einzelnen Rookies alle in die Bande gefahren sind, weil auf einmal Helmut the Harsh, soll ja dann Helmut Marko darstellen, erscheint und irgendwas völlig Bösartiges sagt, um die Kerle zu demotivieren, und dann klatschen die dann direkt in die Bande rein und sind dann raus. Ja, es sollte halt eine Anspielung sein auf die Art und Weise, wie der liebe Herr Dr. Marko mit dem emotionalen Gefühlsausbruch vom Isaac Hutcher umgegangen ist. Fand ich persönlich auch echt unmöglich, wie der sich dazu geäußert hat. Also geht gar nicht in meinen Augen.
Ja, in der heutigen Zeit dann irgendwie noch zu sagen, das wäre peinlich, weil er da irgendwie Gefühle zeigt. Also man muss mal überlegen, wie alt ist der? Keine Ahnung, 20 maximal, wahrscheinlich sogar ein Ticken jünger. Der hat so viel Druck auf sich, dann gerade auch noch in diesem Red Bull-Umfeld, auch wenn es nur die Racing Bulls sind. Aber wir wissen ja trotzdem, wie schnell da Leute aus ihren Plätzen fliegen. Und dann so viel Druck, irgendwie die ganze Familie, alle in seinem Umfeld haben ja darauf hingearbeitet, dass er an diesem einen Tag in diesem Auto endlich sitzt und dann halt durch einfach wirklich auch ein bisschen blöden Move natürlich, ne, das weiß er glaube ich auch selber, dann halt nicht mal antreten zu können. Also ich fand es eher cool oder schön zu sehen, dass auch in der heutigen Zeit die dann endlich mal ein bisschen Emotionen zeigen und das nicht alles so cool irgendwie überspielt wird, sondern er dazu stand, dass ihn das halt auch einfach mitgenommen hat. Und auch die Reaktion von den Marshals da an der Strecke und auch von Papa Hamilton hat ja auch gezeigt, dass da jeder Verständnis und irgendwie, sag ich mal, Empathie für hatte.
Also finde ich genauso. Und wie du schon sagst, das sind junge Kerle. Ich finde, mit 20 heutzutage bist du irgendwie gefühlt noch ein bisschen mehr Kind als erwachsener Mensch. Und wie du auch sagst, die arbeiten ihr Leben lang auf diesen Tag hin. Und dann wirft er sein Auto auch noch durchs Eigenverschulden in der Formation Lab weg. Also ich hätte wahrscheinlich auch geheult. Und wenn es nicht vor Enttäuschung wäre, wahrscheinlich vor Wut auf mich selbst. Und das dann irgendwie zu verurteilen und sich darüber lustig zu machen, zu sagen, dass es peinlich ist. Also ich meine, klar, vielleicht denkst du, okay, es ist jetzt einfach übertrieben, weil du einfach von einer anderen Warte aus das Ganze beurteilst. Aber es als peinlich zu bezeichnen, die eigenen Emotionen, die er hat, nee, ist für mich ein absolut ganz, ganz krasses No-Go. Und ich finde, sowas sollte man auch nicht unterstützen, so eine Meinung. Also Männer dürfen auch weinen, also alle Männer, die hier zuhören. Es ist völlig in Ordnung und ihr seid nicht unmännlich, wenn ihr weint. Es zeigt einfach nur, dass ihr euch für eine Sache einsetzt, dass ihr mit Gefühl, mit Herz dabei seid und es einfach eine Leidenschaft ist. Und wenn es dann so nach hinten losgeht, dann kann man auch mal heulen. Und ich fand wirklich die Reaktion vom Anthony Hamilton mega, dass er ihn wirklich in den Arm genommen hat und ihn getröstet hat, weil, sorry, mit 20 bist du halt auch echt noch ein junges Kerlchen. Und ja, ich fand es schön, dass er getröstet wurde. Ja, nee, und
Ja,
Helmut Marko, also. Der hat eigentlich langsam mal seinen Platz im Alterswohnheim irgendwo im schönen österreichischen Umland verdient.
ich finde es auch so krass. Ich dachte immer, das wäre nur so ein, ich sag mal, Meme unter deutschen Zuschauern, die Sky gucken, dass alle von Helmut Marko genervt sind. Aber was ich so auf TikTok mitgekriegt habe, geht das auch mittlerweile über die deutsche Bubble hinaus, dass einfach alle von ihm genervt sind. Also, es wird, glaube ich, langsam. Also, nächste Saison sollte der vielleicht auch einfach mal zu Hause bleiben und die Schnüsse halten.
Und ich würde ja sogar vermuten, dass der wahrscheinlich von anderen Reportern, also aus anderen Ländern, deutlich weniger interviewt wird, als er von Sky Deutschland interviewt wird. Weil gefühlt bei jeder Session, bei jedem Rennen, bei uns steht Dr. Helmut Marko. Der ist ja wirklich eigentlich immer der Hauptansprechpartner für alles. Wahrscheinlich, weil er eher greifbar ist als irgendein anderer Deutscher, jetzt ein Toto Wolff. Gut, der spricht auch häufiger mit Sky Deutschland. Aber der Doc wird ständig zur Rate gezogen. Mich nervt es auch. Ja, er hat bestimmt ganz viel Ahnung, aber irgendwann ist seine Zeit halt auch einfach überschritten. Und ich finde, uralte, verstaubte Denkweisen, die vielleicht 1950 cool waren, die haben in der modernen Zeit nichts mehr zu suchen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, es reicht jetzt. Punkt.
Ja, ich habe ein neues Podiumstrauma. Es ist nicht mehr die niederländische Nationalhymne, sondern nach der Siegerehrung, dass direkt Helmut Marko auf meinem Bildschirm aufploppt. Weil es passiert ungefähr jedes Rennen. Das finde ich noch schlimmer als die Hymne, aber.
In Kombination mit der niederländischen Hymne ist
Ja,
es dann
das
wirklich das absolute
Endgegner. Ja.
Worst-Case-Szenario. Ja, aber wir hatten ja zum Glück dieses Auftaktrennen keine niederländische Hymne. Ich fand's super.
Mal gucken, wie lange wir uns noch drüber freuen.
Ja, also ich bin auch gespannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit Jahren das erste Mal wieder so richtig angefixt von der Formel 1, weil dieses Auftaktrennen einfach Bombe war. Es ist so mega viel passiert. Ich konnte es leider nicht live schauen, weil ich zeitlich ein bisschen eingebunden war übers Wochenende. Und oh, also wirklich, ich habe mich so über dieses Rennen gefreut, diese ganze Action, die da war. Ich meine, klar war es auch dem Regen geschuldet. Aber so ein aufregendes, spannendes Rennen hatten wir schon ziemlich lang nicht mehr, glaube ich.
Ja, also der Regen hat abgeliefert und das, was ja auch alle irgendwie so vorhergesagt haben mit, ja, ich sag mal, es sind 6 Rookies, eigentlich sind es ja 5 streng genommen, aber ich zähle nochmal, ich zähle Lawson ja eigentlich auch noch als Rookie, auch wenn der letzte Saison schon ein paar Rennen gefahren ist. Haben ja alle schon so drauf gehofft, dass das sehr chaotisch wird und ja, es hat nicht enttäuscht. Also ich war Ende letzter Saison hatte ich schon große Hoffnung, was die McLaren-Front angeht und ich bin aufgestanden am Sonntag um 5 Uhr morgens, um es live zu gucken und ich war nicht enttäuscht, dass ich so früh aufgestanden bin. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Gebe ich dir recht, aber du hast den Oberrookie vergessen, Mensch.
Ah ja, eigentlich sind
Unser
sogar sieben,
Alonso.
ja. Stimmt, wie
Ich meine,
konnte ich es vergessen?
er hat seinen Rookie-Kollegen ja auch nachgemacht und hat dann das Auto auch noch weggeschmissen.
Ja, er war nicht der Beste und auch nicht der schlechteste Rookie, aber er war im Mittelfeld.
Ja, was mich wundert, ich meine, dass der Stroll eigentlich über das komplette Rennen eigentlich besser war als sein Teamkollege, oder?
Ja, es hat auch schon wieder angefangen, dass ich während des Rennens manche einfach gar nicht wahrnehme. Dazu zählt bei mir Stroll. Also er war auffällig, unauffällig für seine Verhältnisse. Normalerweise gibt es ja wenigstens ein paar Szenen, wo man mal sieht, wo er fast jemanden abräumt oder so. Das hat sich, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Und Ocon, das war ja auch letzte Saison schon, er war halt irgendwie da, aber der hätte auch nicht mitfahren können, wäre genauso viel mehr wert gewesen für mich.
Aber wer definitiv am unauffälligsten war, war doch eigentlich Russell, oder? Den hast du das komplette Rennen nicht ein einziges Mal in der Kamera gesehen. Der ist einfach ein völlig unauffälliges, fehlerfreies Rennen gefahren und war auf Platz 3, ohne dass du ihn ein einziges Mal gesehen hast.
Ja, der war einfach richtig lucky, dass einfach alle anderen irgendwie es verkackt haben. Vor allem ja, dann also pärst du ja am Ende.
Generell Mercedes, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so super stark waren. Natürlich nicht die schlechtesten, aber ich glaube, die hatten echt eine ganz große Portion Glück. Die Portion Glück, die Ferrari nicht hatte. Wobei sich Ferrari das Ganze auch wieder durch die eigene Strategie komplett verkackt hat.
Jetzt, Les Strategie ist wieder zurück bei denen. Also,
es gibt jetzt den K1-Mode oder Button oder was auch immer.
Ja, das K1-Trauma wird Hamilton wahrscheinlich eher nennen, aber.
Hat jetzt eigentlich mal irgendjemand rausgefunden, was K1 genau sein soll? Also wir reden jetzt hier nicht von Prince K1, sondern von K1, Ferrari, was auch immer.
Ich glaube, das ist eigentlich so ein extra Boost-Knopf, wenn du nah genug dran bist, um nochmal so einen extra Schub zum Überholen zu kriegen. Weil er ja auch am Radio immer gesagt hat, ja, ich weiß, wo der Knopf ist, aber ich bin nicht nah genug dran. Also ich vermute mal, dass das irgendwie so ein Knopf für kurzzeitige extra Power oder irgendwie sowas ist, so ein Überholknopf oder sowas. Aber genau wissen tue ich es auch nicht.
Wir werden das bestimmt nächstes Wochenende wieder zu hören bekommen.
Ja, also hast du auch den Funkspruch bei Leclerc mit dem Wasser mitgekriegt?
Oh, legendär, ja. Mit auch die ganzen Memes, die jetzt danach im Umlauf sind. Also wirklich legendär.
Es gab auch, ich habe auch ganz viele so Fotovergleiche gesehen, so Hamilton und Leclerc vor dem Rennen im Interview, beide super breit am Strahlen und Grinsen, beide nach dem Rennen im Interview, beide sahen richtig fertig und genervt aus. Fand ich auch schon wieder perfekt.
Also ich bin echt gespannt, wie das jetzt bei Ferrari weitergeht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin vor der Saison eigentlich auch schon davon ausgegangen, dass sie bestimmt nicht ganz vorne mitfahren werden. Wobei da vielleicht auch mehr so ein bisschen der Wunsch, der Gedanke dahinter war. Aber ja, mit, was war es, 8 und 10 hätte ich jetzt irgendwie auch nicht so gerechnet.
Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, letzte Saison haben die ja dann stark aufgeholt und da haben sie es ja komischerweise mit den Boxenstops hingekriegt und mit der Strategie und waren ja dann wirklich gut unterwegs. Und ich glaube, das Jahr davor oder vor 3 Jahren sogar, da hatten die das doch auch, dass sie eigentlich ein gutes Auto hatten, wo die reihenweise, wo dieses erste Clown-Meme von der Kommandogasse da bei denen aufgetaucht ist, wo die ja reihenweise Strategiefehler rausgehauen haben. Und ich habe das Gefühl, das ist diese Saison wieder so. Kaum sind sie von Anfang an eigentlich mit einem guten Auto unterwegs, verkacken sie sich selber wieder.
Aber meinst du, das Auto ist wirklich so gut?
Also es ist halt super schwer zu beurteilen, dadurch, dass das jetzt ein Regenrennen mit diesem Chaos und so war. Also ich glaube, sie sind besser als 8 und 10, weil, come on, die sind hinter Hülkenberg im Sauber. Dass der da jetzt immer in die Punkte fährt, halte ich eher für ein Gerücht. Und auch hinter Aston Martin werden die nicht sein. Also ich glaube, die werden so sich mit Mercedes irgendwie streiten, weil Red
so
Bull kann...
So 3 und 4, ne?
Ja, ich kann halt auch gar nicht einschätzen, ob Red Bull wirklich zweite Kraft ist, weil ja, Verstappen wahrscheinlich schon, aber wenn Lawson jetzt einen auf Perez macht, dann haben die auch wieder das Problem, dass die nur irgendwie auf Platz 3 rumdümpeln werden, wenn überhaupt. Also ich glaube, die drei werden sich um Platz 2, 3, 4 sehr eng beieinander streiten.
Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Red Bull vielleicht doch nicht auf Platz 2 ist, aber der Verstappen durch diese ganz schwierigen Bedingungen wahrscheinlich dann doch den Unterschied gemacht hat.
Ja, genau.
Weil er ist ein Ausnahmefahrer, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu sprechen und auch nicht zu streiten. Das wird sich wohl jeder eingestehen können. Lawson finde ich auch erschreckend. fragt mich dann auch tatsächlich, ob der Red Bull unfahrbar ist für andere. Dass wir eigentlich so ein ähnliches Szenario haben wie damals bei Ferrari, als Michael Schumacher seine ganzen Titel geholt hat. Da haben ja auch einfach ganz viele gesagt, dass dieses Auto nicht fahrbar ist, dass das so speziell angepasst war auf die Bedürfnisse von Michael Schumacher, dass damit kein anderer zurechtgekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt bei Red Bull und Verstappen auch so ein Thema haben, dass der ein ganz spezielles Setup hat, womit kein anderer so richtig klarkommt.
Ich habe tatsächlich genau zu dem Thema, wann war es gestern oder so, einen Ausschnitt bei TikTok auch von irgendeinem Podcast, wo Alex Albon zu Gast war. Und der war ja auch eine Saison im Red Bull, wurde ja da damals hochbefördert, also eigentlich eineinhalb Saisons. Und der hat nämlich genau das Thema aufgenommen, dass Verstappen natürlich ein Ausnahmefahrer ist und da natürlich auch einfach viel Talent bei ihm dabei ist, aber dass er auch so einen speziellen Fahrstil hat. Ich glaube, er hat das so ein bisschen erklärt von wegen, Max hat so gerne ein Auto, was sehr, sehr fein reagiert. Also wenn du nur minimal zum Beispiel lenkst, dass das Auto direkt krass darauf reagiert. Und wenn man natürlich selber nicht so den Fahrstil hat, dann ist sowas total schwierig zu fahren. Und er hat das so aus seiner Warte erklärt, dass ja Anfang der Saison es noch sehr gut für ihn lief. Und je länger die Saison ging, desto mehr wollte Max, dass das Auto immer feiner und empfindlicher und keine Ahnung was wird, also mehr auf seinen Fahrstil abgestimmt. Und dadurch wurde es für Albon immer schwieriger, mit dem Auto zu fahren. Dann kam natürlich noch der Druck dazu, weil die Ergebnisse nicht mehr so waren. Dann versucht man ans Limit zu gehen. Und wenn ein Auto so empfindlich ist und man am Limit fährt, ist natürlich die Gefahr auch sehr hoch, dass man über das Limit hinausgeht und dann crasht. Also er hat, glaube ich, sogar auch den Vergleich mit Schumacher gebracht in dem Interview. Also ich glaube auch, dass da viel reinspielt, dass Red Bull einfach mittlerweile so crazy auf Max ausgerichtet ist, dass dieses Auto einfach sauschwer zu fahren ist für jemanden, der nicht einen ähnlichen Fahrstil hat. Und anscheinend gibt es da nicht so viele von, die den ähnlichen Fahrstil haben.
Also davon habe ich auch schon häufiger gehört, dass das Auto wohl sehr, sehr hochreaktiv sein muss. Und ich glaube auch, dass es dann sehr, sehr wenig fehlerverzeihend ist. Und ich weiß nicht, Perez, ja, der hat letztes Jahr echt reingeschissen, aber so aus der Vergangenheit, ich meine, klar, da war er noch ein paar Jahre jünger, war der einfach nie der schlechte Fahrer, der er eigentlich letzte Saison gewesen ist. Und gerade bei Lawson hat man ja auch gesehen, letzte Saison, der macht einen guten Job. Und jetzt sitzt er im Red Bull und irgendwie kriegt er auch nichts auf die Kette. Also ich weiß nicht, ob er besser damit klarkommt als Perez. Natürlich, das erste Rennen ist absolut nicht repräsentativ für irgendwas. Auch die Leistung von den Rookies, es war einfach echt erschwerte Bedingungen. Wir müssen jetzt mal China abwarten. Aber ich freue mich auf dieses nächste Rennen, weil wir dann doch ein bisschen mehr wissen, glaube ich. Meine Sorge ist jetzt tatsächlich eigentlich nur, dass die McLaren einfach so gut sein werden, dass sie gefühlt, was heißt gefühlt, dass sie definitiv 30 Sekunden vor dem Rest ins Ziel kommen und wir einfach wieder ein super dominantes Auto im Feld haben. Ich meine, klar, ich würde mich auch mega freuen, wenn Norris jetzt jedes Rennen gewinnt, aber ich will auch spannende Rennen haben. Also er darf immer gerne am Ende gewinnen, aber ich finde, es muss auch spannend bleiben bis zur letzten Runde und ich möchte jetzt nicht wieder ein super dominantes Auto haben, auch wenn es dann die McLaren wären. Ich will spannende Rennen. Da habe ich mehr Bock drauf.
Ich wäre auch für meinen Blutdruck sehr glücklich, wenn nicht nur die McLaren vorne fighten. Also wenn da zumindest noch ein Verstappen oder so dabei ist. Weil wenn das jetzt so weitergeht und die beiden sich die komplette Saison immer um 1 und 2 bekriegen und sich dann hinterher noch gegenseitig da in Führung rauskegeln, das hält mein armes kleines Herz dann nicht aus.
Also ich bin eh gespannt, wie das zwischen Norris und Piastri dieses Jahr werden wird. Weil jetzt schon im ersten Rennen eigentlich eine klare, ich nenne es mal Wahl getroffen wurde vom Kommandostand, dass sie Norris den Vortritt gegeben haben. Ob Piastri das dann auch so lange mitmachen wird, die Nummer 2 zu sein, beziehungsweise finde ich es generell schon krass, weil letztes Jahr wollten sie sich eigentlich gar nicht zu Norris committen, obwohl er ja deutlich vorne lag in der Fahrer-WM und jetzt schon ab dem ersten Rennen, wo noch keinerlei Punkte auf irgendeinem Konto gutgeschrieben waren, committen sie sich jetzt direkt zum Norris. Wobei man natürlich auch nicht weiß, ob das jetzt auch einfach den Umständen geschuldet war, dass man sagt, okay, die Bedingungen sind echt schwierig, hört auf zu überholen, lasst alles so, wie es ist. Wir wollen lieber, dass ihr auf 1 und 2 ins Ziel kommt, statt dass ihr euch gegenseitig in die Karre fährt oder beim Überholen, weil ich jetzt schon ein paar Mal auch gelesen oder gehört habe, dass es wohl sehr schwierig zu überholen war, weil du natürlich dann im Endeffekt von dem abgetrockneten Streifen wieder ins Nasse rüberfahren musstest und dann einfach die Sorge, die gewesen ist, dass irgendeiner von denen das Auto wegschmeißt und dann vielleicht noch den anderen mit abräumt. Also, ja, würde ich das jetzt vielleicht doch noch nicht so als klares Commitment sehen, auch wenn es natürlich als Norris-Fan ganz schön wäre, aber ja, bleibt abzuwarten.
Also ich sehe es so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein 50-50-Ding. Also das ganze Thema war ja auch in Drive to Survive ein Thema. Da haben die ja auch darüber gesprochen. Da meinte Zack ja am Anfang noch die ganze Zeit, ja, wir haben quasi zwei Nummer-1-Fahrer und so. Und die anderen Teamchefs meinten alle so, ja, auf Dauer geht das nicht gut. Und irgendwann in der Folge, wo es darum ging, haben sie ja dann auch quasi so ein bisschen gesagt, ja, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf Norris als die Nummer 1, und ich glaube, das war ja dann erst sehr spät in der Saison, dass sie den Vibe mit rübernehmen, und ich glaube, dass sie in der Winterpause darüber gesprochen haben und dass auch ein Lando Norris gesagt hat, Leute, ich war letztes Jahr derjenige, der um den WM-Titel gekämpft hat. Ich wünsche mir jetzt von euch auch die entsprechende Unterstützung. Und ich hatte das Gefühl, ja, es war auch ein Ding von, es war irgendwie so halb abtrocknend und sie wollten kein Risiko eingehen, was ja auch schon mal ein guter Schritt im Gegensatz zur letzten Saison ist, was so die Taktik angeht. Aber ich glaube, es spielt auch das Thema, dass sie Norris als den eheren Kandidaten und als den erfahreneren Fahrer ja auch einfach ansehen und ihnen da doch schon eher den Vortritt lassen. Es sei denn, in 3 Rennen hat Piastri auf einmal jedes Rennen gewonnen und Norris ist nur noch 8er, dann wird sich das wahrscheinlich auch wechseln, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe das Gefühl, Oscar ist schon ein Kämpfer, hat man ja jetzt auch in dem Rennen gemerkt, dass er schon fighten wollte, und das hat man ja auch letzte Saison teilweise gesehen. Ich hoffe, er weiß, wo die Grenzen sind und dass sie halt immer noch Teamkameraden sind und dass man zwar fighten kann, aber halt nicht um jeden Preis.
Also ich glaube auch, dass man viel aufgearbeitet hat aus der letzten Saison, und gerade Zac Brown, der stand ja auch stark in der Kritik, weil er viel zu lange gebraucht hat, um sich zum Lando zu committen und dadurch wahrscheinlich viele Punkte auch verschenkt wurden, und sehe ich genauso wie du. Wir haben hier zwei Fahrer, die, also ich würde aktuell sagen, dass Lando definitiv noch die Nase vorne hat. Er ist einfach erfahrener, und ich finde, aus dem ersten Rennen konnte man schon relativ viel mitnehmen. Also zumindest für mein Empfinden ist er nochmal eine ganze Nummer erfahrener, und ich habe das Gefühl, dass sein Nervenkostüm besser geworden ist. Also ich wüsste jetzt nicht, ob er unter diesen Bedingungen letztes Jahr so relativ easy ins Ziel gefahren wäre oder ob er irgendwo wieder einen Fehler gemacht hätte. Also er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat bis auf den einen Ausrutscher, wo er das Auto aber eigentlich wieder gut gefangen hat. Und ich meine, das hätte jedem anderen auch passieren können mit den Slicks im ziemlich regennassen Abschnitt. Er hat ihn gefangen und hat trotzdem gewonnen. Und von daher würde ich sagen, dass er dann eigentlich noch mal gereift ist. Und dass das komplette Team aus dem Fehler vom letzten Jahr gelernt hat. Und du musst dich einfach committen. Wenn du zwei Fahrer hast, die relativ auf Augenhöhe sind, du musst trotzdem eine Nummer 1 und eine Nummer 2 haben, wenn du einen Fahrerweltmeister stellen möchtest. Wir reden ja jetzt nicht hier von einem Team, was sie die ganze Zeit waren, die irgendwie um Platz 3, 4 gefightet haben. Da ist es in Ordnung, zwei Nummer 1 Fahrer, nenne ich es jetzt mal, zu haben. Aber wenn du einen Fahrradweltmeister haben willst, dann musst du halt auch wirklich klare Regeln aufstellen. Und ich hoffe, dass sie das jetzt mittlerweile gemacht haben. Und es wäre auch einfach nur fair, den Vortritt einem Lando zu lassen, der seit 2019 in diesem Team ist, schon älter ist, mehr Erfahrung hat und gezeigt hat, dass er um Siege und auch um den Titel fighten kann.
Ja, und vor allem der ja wahrscheinlich auch einfach seinen Anteil daran hatte, dass das Team jetzt da ist, wo es ist, ne? Also der Fahrer spielt ja auch schon dann doch eine Rolle in der ganzen Entwicklung, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich fand auch die eine Szene, wo Lando dann zum Stopp gekommen ist, um auf Inters zu wechseln, da hat man sehr deutlich gesehen, wer ein bisschen ruhiger und erfahrener war und wer nicht, weil beide sind ja quasi an der gleichen Stelle gleich abgerutscht, sage ich mal, und durchs Kies geräubert. Und man hat bei Oscar dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er so kurz panisch geworden ist und deswegen das Auto halt nicht so abfangen. Klar, der hatte dann auch noch Max im Nacken sitzen, ist auch nochmal eine andere Nummer. Aber ich fand, so in der Situation hat man schon gemerkt, wie du auch meintest, ich habe das Gefühl, Lando ist über die Winterpause nochmal irgendwie so ein bisschen gereift, ist ein bisschen gesettelter geworden. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie explizit dran gearbeitet hat, aber einfach ruhig zu bleiben und halt nicht diese panischen Momente zu kriegen, wie er es sonst noch hatte.
Unterschreibe ich so.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Ja, ansonsten können wir ja mal kurz einen Rundumschlag Thema Rookies vielleicht machen. Also ein bisschen haben wir da ja schon drüber geredet mit Hatscher, der sein Auto vorm Rennen weggeworfen hat. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr zu ergänzen. Duhin haben wir ja auch schon angesprochen, Auto in der ersten Runde weggeschmissen, auch nicht viel besser. Aber wir haben einen Antonelli, der meiner Meinung nach ein super Rennen abgeliefert hat als Rookie in seinem ersten richtigen Rennen von, wo ist der gestartet? P16, 17 auf
P4. Ja, der
war
ganz weit hinten im Sumpf.
Ja, also und das muss man schon sagen, der Mercedes ist nicht so krass überragend. Klar, sie haben vielleicht auch ein bisschen gute Strategie gehabt, aber also der hat schon wirklich ein beeindruckendes Rennen abgeliefert mit seinen 17. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile 18 ist.
Nee, er ist
ja.
18 mittlerweile.
Ah, okay, dann mit seinen 18
Er
Jahren.
Hat ja auch seine
Ja, das habe ich
Führerscheinprüfung
mitgekriegt,
bestanden.
ja.
Ja,
genau, und einen
also,
Bearman haben wir ja noch, aber.
Ja. Mein Anspruch an die Rookies in diesem Rennen wäre auch definitiv lediglich gewesen: bring dein Auto heil und am Stück ins Ziel. Zwei haben es geschafft. Der
Ja.
Rest plus Alonso hat es nicht geschafft. Ja, ich finde, über Antonelli kannst du auch generell noch nicht so viel sagen, weil dass er auf 4 vorne gelandet ist, da hat natürlich auch eine ganze Portion Glück mitgespielt. Aber er hat ein paar echt gute Überholmanöver gezeigt, sehr mutige vor allem in diesen schlechten Wetterbedingungen. Und ich freue mich, mehr von ihm zu sehen. Ich bin gespannt, was er mit dem Auto macht, wenn der Kurs trocken ist und auch mehr Möglichkeiten hergibt. Und ob er sogar vielleicht dem Russell gefährlich werden könnte.
Also
Bin
ich finde, er
gespannt.
hat halt auf jeden Fall einfach die Nerven behalten. Ne? Sei es mal dahingestellt, ob er jetzt auf 4 rausgekommen wäre von seiner rein fahrerischen Leistung her. Aber das war ja auch irgendwann zwischendrin, wurde ihm ja gesagt, er soll von den weißen Linien wegbleiben. Und da meinte er ja am Funk auch schon, ja, habe ich auch schon gemerkt, bin auch schon fast abgeflogen, so nach dem Motto. Also man muss ihm einfach anrechnen, er hat in diesem Chaosrennen geschafft, das Auto auf der Strecke zu halten, weitestgehend, haben wir halt nicht in der Bande zu landen. Und das haben halt außer Bearman sonst keiner der Wookies hingekriegt. Wobei Bearman halt ja eigentlich unterm Strich auch ein Totalausfall war, auch wenn er ins Ziel gekommen ist.
Wir müssen uns aber auch nochmal über Alonso unterhalten. Der hat mir letztes Jahr schon nicht mehr so gut gefallen. Der ist einfach überm Zenit. Der ist sowas von überm Zenit. Also allein die Tatsache, dass Alonso schlechtere Leistungen mittlerweile abliefert als ein Stroll und dann schmeißt er das Auto noch im Regen weg. Der Kerl fährt seit
Lange.
fast 25 Jahren. Ich glaube, 2001 war seine Rookie-Saison. Da waren einige der aktuellen Fahrer noch nicht mal geboren. Es reicht doch jetzt auch langsam wirklich für ihn. Wie alt wird er jetzt dieses Jahr? 45 oder wird er schon 46?
Ich weiß nicht, weiß nur Mitte 40, aber auf jeden Fall schon für Formel-1-Fahrerverhältnisse alt.
Ja, es mag ja sein, dass er für sein Alter noch gute Ergebnisse liefert, aber genau wie sein Teamkollege sind das in meinen Augen einfach Blocker für Plätze, die eigentlich anderen Fahrern gehören sollten.
In meinen Augen ist auch Aston Martin einfach kein super Team. Also, dass die jetzt auf Platz 6 gelandet sind, war genau wie Sauber auf Platz 7 einfach mehr Glück als Verstand. Ich bin halt sehr, sehr gespannt jetzt auf Shanghai, wie das hoffentlich, wenn es trocken bleibt, im Trockenen alles so aussieht, weil dann kann man die ganzen Teams auch mal wirklich und die Fahrer wirklich einsortieren, wo sie dann hingehören von der Pace her. Und ich glaube, dass ein Aston Martin da sehr weit ins untere Drittel rutschen wird.
Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich frage mich dann nur, wo ist Adrian Newey? Weil eigentlich, ja gut, ich denke, das Auto ist soweit gesettelt. Da wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren über die Saison. Ich vermute, dass wahrscheinlich sein Arbeitseinsatz schon mehr in Richtung 2026 geht. Aber die brauchen halt wirklich dringend zwei Fahrer, die mithelfen können bei der Entwicklung eines Fahrzeugs. Und das kann in meinen Augen weder ein Alonso noch ein Stroll. Und von daher sollten die jetzt mal wirklich überlegen, irgendwas an ihrer Personalakte zu ändern.
Vor allem ja frühzeitig mit Blick darauf, dass wir nächstes Jahr dann noch Cadillac als 11. Team dabei haben, die ja wahrscheinlich auch genau nach so jemandem suchen, der guten Auto mitentwickeln kann, Erfahrung mitbringen. Ich glaube, da wird das Beuteschema der beiden Teams ähnlich sein. Da sollten sie schon frühzeitig gucken, dass sie sich da die richtigen Leute für sich an Land ziehen.
Mal, wollen wir mal ein bisschen rumspinnen? Wer könnte deiner Meinung nach interessant sein für Cadillac nächstes Jahr?
Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen. Ich finde es super schwierig. Also ich habe gesagt, die perfekte Kombi wäre halt ein erfahrener Fahrer und dann vielleicht einen talentierten Wookie daneben. Aber welchen talentierten, erfahrenen Fahrer gibt es? Also die, die jetzt gerade fahren, die werden wahrscheinlich sich nicht in ein komplett neues Team setzen wollen. Und es sei denn, die zahlen unendlich viel Kohle. Ich hoffe nicht, dass sie so blöd sind, sich einen Alonso anlächeln. Aber auch bei den Wookies, da findet sich wahrscheinlich eher jemand. Aber also, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe ja mal so aus Spaß gesagt, ich fände Vettel ganz lustig. Wobei man ja ehrlich auch sagen muss, so gern ich Sepp mag, ich glaube, da wäre auch das Ding, dass er wahrscheinlich, wie damals bei Schumi, als er wiederkam, es vielleicht lieber sein lassen sollte. Aber ne, ich finde es total, also ich bin wirklich ein bisschen ahnungslos, keine Ahnung.
Also mir geht es da genauso wie dir. Ich glaube auch, dass einer von den aktuellen Fahrern da nicht anheuern wird, zumindest nicht freiwillig. Das heißt, es bleiben ja maximal irgendwelche abgehalfterten Fahrer übrig. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, so viele Verträge enden gar nicht diese Saison, oder? Außer die der Rookies.
Ich glaube nicht, weil die meisten ja jetzt erstmal lang. Also ich weiß nicht, wie es bei Aston Martin aussieht. Es kann, also das Worst-Case-Szenario aus Cadillacs Augen wäre zumindest meiner Meinung nach, dass Aston Martin sagt, wir machen nach der Saison einen harten Cut mit 26, neues Fahrerduo komplett und dass sie dann so blöd sind, sich einen Alonso holen. Aber das würde die ja nicht wirklich nach vorne bringen. Ich weiß nicht, wer da im Hintergrund mitarbeitet, aber das fände ich nicht so sinnvoll. Könnte ich mir aber vielleicht vorstellen, wenn sie genug Kohle zahlen, dass Alonso das machen würde. Ja, aber sonst wüsste ich jetzt auch niemanden.
Ich habe mir jetzt mal aktuell mal kurz hier im Internet rausgesucht, wer bis wann Vertrag hat. Das wäre ein Doohan, der ist für 25 gesettelt. Tsunoda ist nur noch dieses Jahr mit Vertrag bei Alpha Tauri. Warum schreiben die bitte Alpha Tauri? Das ist doch uralt.
Schon ein bisschen länger aber, her, ja.
Nee, aber der Bericht ist tatsächlich aktuell, weil es ist auch ein Hatscher drauf. Ja, keine Ahnung, woher das kam. Hatscher ist auch für 25, also das heißt, es wären zumindest mal diese beiden Fahrer verfügbar. Wobei ja Tsunoda angeblich schon irgendwie in den Aston Martin reingeredet wird.
Ach nee.
Lawson hat bis 26 Vertrag, aber wir wissen ja, Red Bull-Verträge sind das Papier nicht wert, auf denen sie stehen. Der wäre vielleicht, wenn sie ihn austauschen sollten, eine Option. Antonelli ist auch nur für 25 aktiv bei Mercedes, aber wenn der Leistung bringt, dann werden die den auch definitiv behalten wollen. Russell hat auch tatsächlich nur bis Ende 25. Das wäre tatsächlich, also das ist jetzt wirklich extrem gesponnen. Stellen wir uns mal vor, Mercedes bekommt Verstappen. Könntest du dir eher einen Antonelli oder eher einen Russell an der Seite von Verstappen vorstellen? weil Russell und Verstappen geht ja gar nicht.
Die das würden sich die ja nicht mittlerweile machen. Ja, obwohl die haben sich ja wieder vertragen, haben sie gesagt.
Ja, gut, aber
zumindest für die Presse.
Für die Presse. Also ich glaube, wenn du es dir mal mit einem Max Verstappen verschissen hast, dann hast du auf Lebzeit verschissen bei ihm. Es wird an seiner Meinung bestimmt nichts ändern. Ich glaube, er ist ein recht straighter Typ mit seiner...
Also ich glaube, Mercedes ist da smart genug. Sie haben ja genug Erfahrung, was Hamilton und Rosberg angeht, dass sie nicht so zwei Leute, die sich potenziell in die Haare kriegen könnten. Ja. Also wenn, würde ich eher Antonelli als die Zukunft und dann Verstappen daneben sehen.
Sehe ich genauso. Das hieße, es wäre ein Russell verfügbar. Und ich denke, ein Russell wäre eine wirklich gute Personalie für Cadillac.
Ich würde ihn auch eher bei Cadillac als bei Red Bull sehen. Also bei Red Bull könnte ich mir Russell zum Beispiel gar nicht vorstellen.
Nee, ich mir definitiv auch nicht. Also die werden da bestimmt schon irgendjemanden finden. Bestimmt kein Russell. Und da ja Mercedes scheinbar eh schon so ein bisschen am Struggeln war, sich zu Russell als Nummer 1 Fahrer zu committen, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wenn sie den Verstappen bekommen, sagen so, sorry George, das war's. Und ja, also behalten wir uns den mal ganz kurz im Kopf. Der könnte eine Option sein. Bortoletto ist bis Ende 26, also das heißt, der wird definitiv nächstes Jahr mit Audi schon mal starten. Albon ist bis Ende 26, Gasly bis Ende 26, Hülkenberg genauso, Ocon genauso. Berman ist wohl auch bis mindestens Ende 26, Leclerc bis 26.
Ja, die sind eigentlich alle, also bis auf die, die wir genannt haben, sind die, glaube ich, alle in trockenen Tüchern. Also ja, das einzige Ding vom aktuellen Fahrerfeld wäre halt wirklich Russell. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sagt auch ein Verstappen, ich mach mal was ganz Verrücktes und gehe nicht zum Mercedes, sondern zu Cadillac. Aber das wäre der Ohrhammer. Wobei ich ehrlich gesagt einfach gar nicht glaube, dass der bei Red Bull, der wird dann noch fahren, bis er keinen Bock mehr hat und dann hört er auf. Also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht daran, dass der sich nochmal in den Mercedes setzt. Warum auch? Also welchen Mehrwert bringt es ihm? Außer vielleicht den Stress teamintern nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich kann mir das schon vorstellen. Also der Jost, der flirtet ja schon sehr stark mit Mercedes. Ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, dass der bei Mercedes anheuert Ende des Jahres. Zumal es ja ein neues Motorenreglement gibt und Mercedes hat ja 2014 damals schon mal gezeigt, was sie können. Und man kann eigentlich was erwarten. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass so viele wichtige und gute Leute bei Red Bull abgehauen sind, dass das Auto nächstes Jahr vermutlich eine Katastrophe werden wird. Und da hat ein Verstappen keinen Bock. Und dass der jetzt schon in, ich nenne es mal Rente geht, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher finde ich dieses Szenario Verstappen zu Mercedes gar nicht so weit hergeholt. Und warten wir mal ab. Russell wird nächstes Jahr für Cadillac fahren. Das ist meine
crazy
Vermutung.
Crazy auf jeden Fall, ja.
Was mich schockiert, Alonso hat tatsächlich bis Ende 26 Vertrag bei Aston Martin.
Ja, ich glaube, das haben wir damals, als das war, schon gesagt, dass er das eine gute Jahr dann noch mitnehmen will. Aber Verträge sind ja letztendlich auch nur Papier, ne? Das haben wir ja schon oft genug gelernt in der Formel 1.
Das
genug Geld und allem kann man da alles machen.
Bei Aston Martin ja auch. Also Sainz, Norris, Stroll, die sind alle noch bis Ende 26. Verstappen ist sogar tatsächlich bis 28. Piastri ist bis mindestens 28 gesigned bei...
Hat er ja jetzt gerade unterschrieben, ja.
Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lando dort weggeht. Ich glaube nämlich auch, dass der viel dazu beizutragen hatte, dass McLaren gerade da steht, wo sie stehen. Und ja, das ist einfach zu harmonisch. Es ist auch zu harmonisch in dem Team. Ich glaube, er fühlt sich dort wohl. Und gerade da er ja mental eh ein bisschen, ich nenne es mal labiler ist, könnte ich ihn mir auch nicht vorstellen, dass er da jetzt irgendwo einfach in ein anderes Team geht, wie jetzt so ein Teamwechsler wie Carlos Sainz. Ich glaube, dass der damit ja wirklich so gar keine Probleme hat.
Oder
der
Ricardo.
War ja schon. Ja, ja. Aber wobei ich glaube auch tatsächlich, dass der mental da gar nicht so der Typ für ist. Und dass das mit ein Grund war, warum es alles so gekommen ist, wie es denn am Ende auch gekommen ist. Aber ich glaube, ein Sainz ist da doch deutlich abgeklärter und der war wirklich bei 50% aller aktiven Teams.
Aber man muss es ja auch mal ganz nüchtern sehen. Es würde ja, also welchen Vorteil wird es Lando bringen, das Team zu wechseln? Er ist ja gerade beim aktuell besten Team, das macht ja gar keinen Sinn.
Eben,
also sich da ins sinkende Schiff Red Bull dann zu setzen, bringt es ja auch überhaupt gar nicht. Also.
Nee, also deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Russell eine Option wäre dann für Cadillac.
Und, ich hatte schon mal an Albon gedacht, weil klar, der fühlt sich, glaube ich, bei Williams wohl, aber so crazy verankert ist der da jetzt auch nicht. Ob das für den interessant wäre.
Ja, aber der hat
wäre.
Aber auch bis, der hat aber auch bis Ende 26 Vertrag.
Oh, okay.
Und außer du fährst halt wie ein Sergeant, ist Williams in meinen Augen jetzt halt auch nicht so das Team, was dann da irgendwie Verträge auflöst und
guck dir letzte Saison an.
Ja, natürlich, aber Sergeant ist halt eine ganz andere Hausnummer. Ja. Der hat ja so viel Geld verbrannt durch die ständigen Crashs und das macht ein Albon ja nicht. Der macht ja eigentlich, was er soll. Der holt Punkte, der lässt das Auto ganz und solange er das macht, gibt es ja auch gar keine Notwendigkeit, ihn vorher auszutauschen. Und wenn überhaupt, dann nur, weil irgendein super toller Fahrer anklopfen würde. Aber wer von den Top-Fahrern klopft bei Williams an? Also für mich fehlt da irgendwie die Grundlage, dass ein Albon dahin geht. Wenn, dann müsste es irgendein verfügbarer Fahrer sein. Und da ist dann halt, wie gesagt, für mich Russell eine Option. Vielleicht noch irgendeiner, der letztes Jahr aussortierten Fahrer, Perez, Ricciardo, kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, weil die halt auch nicht mehr die Jüngsten sind. Und gerade ein Ricciardo, der ist durch, der hat jetzt schon seine zweite Chance bekommen, hat wieder nicht performt.
Vielleicht machen sie auch den Haas-Move und setzen einfach zwei Wookies rein.
Na, das glaube ich nicht. Also bei einem bestehenden Team vielleicht, aber was willst du nur mit zwei Rookies machen, wenn du ein komplett neues Team auf die Beine stellst? Das ist ja nicht wie Aston Martin, die Racing Point aufgekauft haben und du schon ein bestehendes Team hast. Die müssen ja komplett bei Null anfangen. Und deswegen kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass die einen Rookie ins Auto setzen, weil die ja eigentlich von beiden Autos das Feedback brauchen. Das wird eine komplett neue Mannschaft geben, das wird ein komplett neues Auto geben, vor allem während einem neuen Motorenreglement. Also das ist schon eine harte Nummer. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass die sich aus der Formel 2 einen Rookie ins Auto setzen. Deswegen wäre vielleicht also so ein Perez. Ich möchte jetzt auch wirklich gar nicht über Mick Schumacher sprechen. Ich würde es mir zwar wünschen, ich fände es schön. Ich glaube aber nicht daran.
Ist ja die Frage, ob er das noch will. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass er selber auch mit dem Ding abgeschlossen hat. Aber
nö, das glaube ich nicht. Dafür äußert er sich noch zu sehr pro Formel 1. Also ich glaube, würde er einen Vertrag angeboten bekommen, würde er den auch definitiv unterschreiben. Anderen Fahrer, den wir jetzt noch gar nicht ins Spiel gebracht haben, über den ja auch häufiger gesprochen und geschrieben wird, ist der Colton Herta.
Der fährt auch IndyCar, oder?
Ja, genau. Und der ist mit dem Andretti, der ja jetzt auch irgendwie da mit drin steckt, ist der ja relativ eng verbandelt. Und ich glaube tatsächlich, dass Andretti gerne den Herta ins Auto setzen möchte. Also wäre das ja eigentlich eine ganz interessante Mischung, einen erfahrenen Formel-1-Fahrer, Russell, und den Indycar-Fahrer Herta ins Auto zu setzen.
Ich hatte
spannend.
Sonst auch schon mal drüber nachgedacht. Es war doch auch immer ganz lange mal bei McLaren der Pat O'Ward, oder wie er ausgesprochen wird, im Gespräch, der ja auch Indycar fährt. Es wäre vielleicht sonst, wenn Herta nicht will, auch noch eine Option. Und das sind ja zumindest erfahrene Fahrer, die zumindest schon mal in, kann man jetzt nicht vergleichen, aber zumindest auch nicht in einem normalen Zun-Auto sitzen. Hätte man zumindest keinen Rookie in dem Sinne.
Ja, der hat ja dann auch schon Monocoque-Erfahrung und Colton Herta ist ja auch kein schlechter Fahrer. Aber ich persönlich glaube ja, dass der Anspruch oder generell das Leistungsniveau in der IndyCar ein ganz anderes ist als in der Formel 1. Aber
ja, die fahren ja auch eine ganz andere Streckenart häufig. Also wenn man allein an die Indy 500 denkt, wo das ja wirklich so ein klassisches Rundenrennen ist, nur mit Vollspeed, und in der Formel 1 geht es ja um schnelle Kurven, Abbremsen und so, das ist ja ein ganz anderes Fahren. Also
ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann Cadillac gedenkt, die Fahrer zu verkünden, ob sie sich relativ lang Zeit lassen oder ob sie jetzt schon wirklich am Anfang der Saison was verkünden, aber da ich ja davon ausgehe, dass man einen Formel-1-Fahrer haben möchte, dass die bestimmt auch erstmal die Sommerpause abwarten, wer sich dann so ja, wie formiert, ob Verträge verlängert werden, aber flirten werden sie jetzt bestimmt schon mit dem einen oder anderen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke auch, sie warten bis zur klassischen Silly Season in der Saisonmitte, weil die sich auch erstmal angucken wollen, bei welchen Teams ergeben sich vielleicht überhaupt Chancen, weil die Teams nicht so abliefern wie erwartet und welche Fahrer liefern vielleicht nicht ab wie erwartet oder liefern doch ab. Ich glaube auch, die schauen sich das jetzt erstmal an. Aber jetzt am Anfang der Saison fände ich es doch sehr überraschend, wenn sie da jetzt irgendjemanden benennen, es sei denn, es ist auf einmal ein Vettel, der aus dem Outback zurückkehrt oder so, aber wie gesagt, da glaube ich nicht dran.
Ich auch nicht. Und apropos Outback, ich glaube auch nicht, dass es Bottas wird.
Nee, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, wer vielleicht, wenn Russell nicht will, noch am ehesten die Option eher in meinen Augen als ein Perez oder ein Ricardo. Aber ja, so wirklich hat er ja das Auto bei Sauber jetzt auch nicht vorangebracht, ne? Also ist, glaube ich, auch nicht der, den sie suchen. Ist halt auch eher ein Nummer-2-Fahrer, wenn man ehrlich ist.
Ja, oder ein Reservefahrer oder ein Radrennfahrer. Oder ein Kalendermodel. Ich mag den ja menschlich wirklich gerne. Ich finde, der ist super lustig. Und ich finde, der hat, seit er von Mercedes weg ist, eine mega coole persönliche Entwicklung hingelegt als Typ. Ich würde mit dem super gern mal irgendwo in den Biergarten gehen und ein Bier trinken und echt Spaß mit ihm haben, aber ich sehe ihn nicht mehr in der Formel 1. Das Thema ist bei ihm jetzt auch ad acta gelegt. Und was man ja auch nicht vergessen darf, Bottas ist jetzt halt auch schon 36, ne?
Ja, ich glaube, ich finde das eigentlich auch super. Wir haben die Saison endlich mal richtig frischen Wind, nachdem letzte Saison ja alles beim Alten geblieben ist. Dass wir jetzt mal so viele neue Rookies und Teamwechsel und so. Also ich glaube, das wird eine richtig coole Saison mit vielen Überraschungen und wahrscheinlich auch Haare raufen, Rennen, sage ich mal. Also ja, nicht nur wegen dem ersten Rennen, sondern generell bin ich sehr hyped auf diese Saison und glaube, das wird sehr, sehr unterhaltsam.
Ich auch, ich sag's dir. Ich bin richtig, richtig angefixt. Ich freue mich mega auf das China-Rennen. Und ich hoffe, dass es genauso spannend wird. Also ich glaube, wenn der Sonntag ein langweiliges Rennen bringt, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das sind, wie du schon sagst, so viele neue, junge Fahrer dabei, die das Feld bestimmt ein bisschen mit aufmischen werden. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Auf die Rennen, auf hoffentlich eine bunt durchgemischte Saison. Ich habe Bock auf den ganzen Gossip. Ich habe Bock auf die Silly Season. Also wirklich, ich habe richtig, richtig Lust auf Formel 1 dieses Jahr.
Und jetzt das Wochenende ist ja sogar direkt Sprintrennen. Das heißt, wir kriegen auch wieder die volle Portion, nur ein freies Training. Auch für die Rookies wieder ist auch wieder Potenzial, dass da jemand nicht genug Übungsrunden hat und dann direkt abliefern muss. Also ich bin mir fast sicher, dass das auch dieses Wochenende sehr, sehr spannend wird.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine mega tolle Saison. Ich freue mich auf die Podcasts, die wir aufnehmen werden. Ich hoffe, dass ihr jetzt auf jeden Fall schon mal bei unserem ungezwungenen Stammtisch Formel 1 Talk Spaß hattet. Was wir ja auch noch planen, Rebecca und ich, wir fahren dieses Jahr wieder nach Spa. Yay. Zum allerersten Mal haben wir Tickets auf der Tribüne. Wir können ausschlafen.
Zum Glück.
Nicht wie letztes Jahr morgens um 5.30 Uhr schon am Haupteingang stehen zu müssen. Da habe ich nämlich auch gar keinen Bock drauf mehr. Und ja, vielleicht werden wir dann ja auch ein bisschen live von der Rennstrecke für euch senden. Schauen wir mal.
Mal gucken, was sich so ergibt. Schaut auf jeden Fall immer auf unserem Instagram-Account vorbei, PitlaneQF1, weil da werden wir dann auch immer posten, wenn eine neue Folge rauskommt. Weil, wie gesagt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen in unregelmäßigen Abständen stattfinden. Also guckt da gern vorbei, um nichts zu verpassen. Ja, dann würden wir für heute unsere Folge auch beenden. Danke an dich, Dani, dass du dabei warst in unserer kleinen Comeback-Folge, nenne ich es jetzt mal.
Danke auch an dich, Rebecca. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.